wenn er nun in einer Bibelstunde 10 oder 20 verschiedene Ermahnungen hörte aus dem Wort Gottes. Ach Herr, was soll ich denn nun noch alles beachten und tun und machen? Herr, wie viel ist eigentlich nötig, dass ich dabei bin, wenn du wiederkommst und dir wirklich gehöre? Was muss ich denn da alles beachten? Erstens, zweitens, drittens. Man hat schon gesprochen von Vorbedingungen zur Entrückung und hat da 10 verschiedene Vorbedingungen aufs Papier gebracht. Nein, 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 eins ist Not. Und dieses eine heißt, bleibet in mir und ich in euch. Und davon schreibt derselbe Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 2, dass das das Einzige sei, was wir im Grunde zu beachten haben, wenn wir mit Freudigkeit dem Herrn entgegengehen wollen, wenn er kommt. 1. Johannes 2, 28. Eines ist Not. Für den Menschen, der fernsteht, heißt der Ruf des Evangelisten, komm zu Christus. Und wenn er gekommen ist, dann ist wiederum eines Not, nun bleibe. Lass dich nicht abbewegen, lass dich nicht drausbringen, denn der Feind versucht auf alle mögliche weltliche und fromme Weise unser Glaubensfundament zu erschüttern. Und am gefährlichsten ist vielleicht die fromme Verführung oder die fromm Getarnte. Eines ist Not, 1. Johannes 2, 28, und nun, Kinder, bleibet in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden, uns schämen müssen bei seiner Ankunft. Paulus gibt eine Definition, wir hörten sie vorhin schon, was es bedeutet, in Christo zu sein, 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Manche Bibeln haben, alles ist neu geworden, aber in den besseren, wohl ursprünglichen griechischen Lesarten heißt es nur, Neues ist geworden, und dafür bin ich sehr dankbar. Praktisch ist bei uns jedenfalls noch nicht alles neu. Aber ein Anfang ist gemacht. Unter das alte Leben wurde ein Schlussstrich gezogen irgendwann und Neues hat begonnen. Ein Mensch in Christo ist ein Mensch, in dem Neues begonnen hat. Ein Mensch in Christo ist nicht einer, hinter dem ständig Vater, Mutter, Lehrer, Pfarrer, Prediger, Seelsorger stehen. Hast du auch mal wieder gebetet? Ja, doch, vor 8 Tagen. Hast du auch mal wieder die Bibel gelesen? Ja, doch, vor 14 Tagen. Den man ständig drängen muss, den man ständig mitnehmen muss. Manche brauchen immer so einen kleinen Schubser und dann reicht's für die Versammlung, aber ohne das reicht's nicht. Ein Mensch in Christo will Wort Gottes, will Gebet, will Gemeinschaft, der liebt das, der sucht das und er merkt ganz deutlich, wenn er es nicht hat, fehlt ihm etwas. Das ist ein Mensch in Christo. Neue Triebe, neue Impulse, neue Interessen, die sind einfach da. Und das erlebt man ja in der Praxis, dass nicht nur ältere, sondern auch junge Leute plötzlich da sind und sagen, ich will das hören, ich muss das haben. Das ist ein Zeichen eines Menschen in Christo. Da ist ein neues Leben und dieses neue Leben zeigt sich in neuen Interessen, in neuen Impulsen. Nicht umsonst hat man das Wort Gottes mit der Speise und das Gebet mit der Atmung verglichen. Ein Mensch in Christo ist, wie manche Bibelübersetzer sagen, ein Mensch in der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Ich habe die Lebensgemeinschaft, den Kontakt mit ihm. Und das ist keine Einbahnstraße. Echte Lebensgemeinschaft, auch in einer Ehe, darf keine Einbahnstraße sein, in dem etwa einer immer nur redet. Schon in Sprüche 28, Vers 9 steht das Wort, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, selbst sein Gebet ist ein Gräuel. Und das gilt erst recht fürs Evangelium. Wer sein Ohr abwendet vom Hören, dann sagt Gott, deine Gebete sind mir ein Gräuel. Du legst ja keinen Wert darauf, was ich sage. Da lege ich auch keinen Wert darauf, was du sagst. Das ist hart, aber wahr. Es gibt unangenehme Gesprächspartner, Telefonpartner, Briefpartner, die spinnen immer nur ihren Faden fort und man weiß genau, was ich sage, ist eigentlich in den Wind geredet. Der hört ja doch nicht hin. Die hört ja niemals zu. Die sagt nur, was sie vorhatte, mir zu sagen. Das sind schlechte Korrespondenten und Telefonpartner. Und so können wir es auch nicht mit Gott machen. Wenn wir noch so viel reden, schreien, beten, dann ist unser Gebet umsonst, wenn wir nicht Menschen sind, die hören, was er sagt. Die also aufs Wort achten, aufs Wort der Verkündigung und auf das Wort der Bibel. Professor Ströter hat es auch in sehr markante Worte gefasst, indem er einmal schrieb: Wie viel wird gebetet, geschrien, gerungen, wie wenig Erhörung geschieht. Warum? Weil wir meinen, Gott müsse zuerst auf uns hören. Und er besteht darauf, dass wir zuerst auf ihn hören. Dann hört er uns. Ein Grund, warum viele Gebete nicht erhört werden, nicht erhört werden können. Andersherum wäre es natürlich auch einseitig, wenn einer nur hört, hört, liest, liest, aber er gibt dem Herrn nie ein Echo, eine Antwort im Gebet. Beides muss da sein, keine Einbahnstraße. Das Hören und Lesen des Wortes und das Antwortgeben im Gebet. Und dann kannst du sagen, wie Billy Graham, wenn du das jeden Morgen tust, was? Du sagst, Gott ist tot, ich habe doch heute Morgen noch mit ihm geredet und er mit mir. Übersetzer sagen, in ihm bedeutet in der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Es ist also keine Einbahnstraße, sondern ein wechselseitiges Hören und Reden. In ihm bedeutet in der Lebensgemeinschaft, in ihm bedeutet, er ist unser Lebenselement, wie der Fisch im Wasser sein Element hat. Oder noch besser gesagt, so eng verbunden wie ein Embryo im Mutterleib. Oder mit Offenbarung 12, Vers 1 gesprochen, da haben wir ein Weib mit der Sonne bekleidet und den Mond unter ihren Füßen. Und die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ, mit ihm bekleidet, von ihm umhüllt. Und was die Offenbarung sagt, in Offenbarung 12, Vers 1, von dem idealen Israel in der zielmäßigen Schau, Israel ist ja das Weib, und das soll einmal völlig mit der Sonne bekleidet sein, und dann hat sie den Oppositionsführer, den Gegenspieler, den Mond, im Bilde gesprochen, unter den Füßen. Ganz in Christus eingehüllt sind wir Sieger über den Feind. Ein Weib mit der Sonne bekleidet, den Mond unter den Füßen, Offenbarung 12. Es gibt aber auch einen Mann mit der Sonne bekleidet, den Mond unter den Füßen. Das ist die Gemeinde Gottes, der Leib des Christus. Und Paulus sagt genau dasselbe in zwei Stellen des Römerbriefes. In zwei Stellen des Römerbriefes deckt sich genau mit Offenbarung 12, Vers 1. Römer 13, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Ein Mann mit der Sonne bekleidet, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christus. Zieht den Herrn Jesus Christus an, sind wir in ihn eingehüllt. Und dann gilt nicht nur Römer 13, Vers 14, sondern auch Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Mit der Sonne bekleidet, den Mond unter den Füßen. Und nun haben wir gehört, es gibt sehr viele Stellen bei Paulus. Schauen wir uns auswahlmäßig einige an. Es gibt Leute, die gehen in eine Buchhandlung oder in einen Supermarkt. Sie kaufen nicht alles natürlich, was dort ist. Sie schauen sich einiges an. So schauen wir uns mal heute früh einiges an. Wir kriegen sogar kostenlos. Auf dem Büchertisch leider nicht, aber was uns der Herr hier anbietet in seinem Wort von den geistlichen Schätzen, ist kostenlos oder auch nicht. Es kostet uns die ganze Person, es kostet uns unser Herz. Das allerdings will der Herr ganz haben. Ich möchte zunächst einmal auf eine Unterscheidung hinweisen, auf die hat Bruder Willi Schirmacher schon sehr oft hingewiesen. Und das ist mir neu beim Durchsehen dieser Stellen in deutlich geworden. Es wäre das Schlechteste nicht, ich stamme vom Lehrer ab und gebe gern Hausaufgaben, wenn Sie mal, falls Sie eine ausführliche Konkordanz besitzen, diesen Wörtchen in Christo, in ihm, im Herrn noch einmal nachspüren. Und was ich jetzt nicht kann, das können Sie ja zu Hause machen, schalten Sie den Fernseher so lange aus und dann können Sie all die Stellen in einmal durchschauen. Und wer im Ruhestand ist, der hat sowieso Zeit dafür. Empfehle das herzlich. Jetzt also nur eine kleine Auswahl. Im Herrn ist nicht dasselbe wie in Christo. Das ist auch nicht nur beim Apostel Paulus stilistische Abwechslung. In einem Buch muss man schön stilistisch abwechseln. Da dürfen Sie nicht im zweiten Satz dieselben Ausdrücke nehmen wie im ersten, sonst kommt Ihnen der Lektor von einem Verlag auf den Hals. Und da ja dieses Buch in Koproduktion noch in einem anderen Verlag erschienen ist, der Methodistenkirche Deutschlands, Christliches Verlag aus Stuttgart, die haben einen Lektor, und da sehe ich mich besonders vor. Und das ist gut und heilsam für mich, als wenn ich nur mein eigener Lektor wäre. Das am Rande. Es ist nicht nur stilistische Abwechslung, wenn Paulus mal sagt im Herrn und dann mal in Christo, sondern das hat jeweils seine Bedeutung. Im Herrn drückt mehr die praktische Dienstbeziehung aus. Wandel im Herrn, das vollzieht sich ja unten auf Erden. Stellung in Christo, das ist die Stellung, die wir im Geist in Christo vor Gott haben. Und da gibt es, ihr Lieben, gewisse Unterschiede. In Römer 16, Vers 12 ist die Rede von solchen, die sich abmühen im Herrn. Das betrifft den Dienst ja unten auf Erden, der ist mit Mühe verbunden, und sei es im Autoverkehr. In Christo brauche ich mich nicht abmühen und abstrampeln. In Christo kriege ich alles geschenkt. In Christo ist alles fertig. In Christo ist alles vollkommen. Aber im Herrn hier unten, da ist es mit Mühe verbunden. Paulus nennt sich in Epheser 4, Vers 1 einen Gebundenen im Herrn. Er war ja zeitweise sogar im Gefängnis mit Ketten gefesselt an einen römischen Legionär. In solchen Augenblicken empfing er die tiefsten Offenbarungen des Wortes Gottes. Vielleicht sind die Ratten über ihn weggehuscht. Und wenn er nur seinen Fuß bewegte, dann merkte er, ach ja, da klirrt ja schon wieder die Kette, mit der ich an den römischen Legionär angebunden bin. Und der wiederum wunderte sich, was der Gefangene da ständig murmelte und strahlte und sich freute und anbetete oder auch Briefe diktierte. Ein Gebundener im Herrn, im Dienste seines Herrn, ein Gebundener. Epheser 4,1, in Christo war er kein Gebundener, in Christo war er völlig frei, es sei denn mit Seilen der Liebe gebunden. Wenn ich nun rede von dieser Dienstbeziehung im Herrn, da ist er der Herr und wir die Knechte oder Sklaven. Römer 1, Vers 1. Nein, lesen wir vorher eine andere Stelle. Johannes Evangelium 15, Vers 15. Kann man gut behalten. Ein sehr freundliches Wort Jesu. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Das hat das Herz der Liederdichterin Dora Rappard so stark bewegt, dass sie auch einmal ein Gedicht geschrieben hat, wo es in jedem Refrain wiederum hieß, er hat mich Freund genannt, er hat mich Freund genannt. Ich war ja als junger Mann einige Jahre im Brunnenverlag, wo man auch die Bücher der Dora Rappard verlegt hat, daher weiß ich das. Er hat mich Freund genannt, er hat mich Freund genannt. Ich behandle euch nicht wie Sklaven, sagt der Herr Jesus. Ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Ein Sklave, der kann nicht sagen, ja, Herr, das soll ich zwar tun, aber würden Sie mir bitte erstmal eine Erklärung geben, warum ich das tun soll? Ich möchte das logisch einleuchtend finden, dann werde ich wohl auch gehorchen. Das ist ja so eine Denkweise, die man heute hat. Erst soll mir alles einleuchtend sein, dann bin ich vielleicht so freundlich und folge auch in dem, was ich zu tun habe, den Eltern oder dem Arbeitgeber. Aber das wäre bei einem Sklaven schlecht herausgekommen. Der hätte schon einen Schlag- oder Fußtritt gehabt, wenn er auch nur den Mund aufgemacht hätte, so zu fragen. Der hat aufs Wort zu folgen, da wird überhaupt nichts hin und her gefragt. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ich tue euch die Dinge meines Vaters kund. Ich tue euch kund die Gedanken meines Vaters und werde sie euch kundtun. Nach Pfingsten, durch den Heiligen Geist, durch die Briefe der Apostel, noch in weit köstlicherer Maße. Das scheint aber der Paulus nicht richtig verstanden zu haben, was? Denn sonst hätte er doch sicher Römer 1, Vers 1 anders geschrieben, als er geschrieben hat. Hätte Paulus nicht doch besser getan, er wäre erstmal zu den Zwölfen gegangen. Paulus, der sich im Galaterbrief rühmt, ich hab's durch direkte Offenbarung Jesu, ich bin nicht hinaufgegangen nach den Zwölfen und habe gefragt, Petrus, Jakobus, Johannes, ich möchte mit euch das Wort verkündigen. Wie macht man das? Was hat der Herr zu euch gesagt? Was hat er am Ende seines Lebens euch gesagt? Weiht mich da ein, führt mich hinein, ich will mit euch dienen. Nein, rühmt er sich in Galater 1, ich bin nicht zu den Zwölfen gegangen, ich war zwar da, aber nicht, um mich durch sie ins Wort einführen zu lassen, sondern ich habe direkte Offenbarungen des Herrn. Hätte er nicht doch besser getan, dann hätte er sich vielleicht auch erinnern lassen an Johannes 15, Vers 15 und dann hätte er seinen Römerbrief mit den Worten begonnen, Paulus, Freund Jesu Christi, berufener Apostel. Und so schreibt er Paulus, Knecht, wörtlich Sklave Jesu Christi. Jetzt wollte ich euch ein bisschen aufs Glatteis führen. So ist es natürlich nicht, so ist es natürlich nicht. Paulus irrt nicht. Paulus weiß sehr wohl etwas davon, dass wir Freunde Jesu sind. Er weiß, gerade er weiß etwas um die intime Beziehung der herzlichen Liebe und Verbundenheit. Gerade er ist es ja, der fortwährend davon redet, in ihm, in Christo und er in uns. Wir verkündigen den Christus in uns als die Hoffnung der Herrlichkeit, Kolosser 1 und so weiter. Und wenn man auf der langen Steinbacher Höhe dient, dann hängt links vom Redner oder rechts von den Hörern ein gebrannter Spruch an der Wand. 1. Korinther 4, Vers 1. Da schreibt Paulus: Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter oder Haushalter der Geheimnisse Gottes. Also Paulus weiß etwas von Johannes 15, 15, dass wir Freunde, ja, dass wir Verwalter der Geheimnisse Gottes sind, dass wir sie nicht nur kennen dürfen, dass wir nicht nur eingeweiht werden, sondern sie gar verwalten und dann weitergeben dürfen in der Verkündigung. Ja, dann verstehe ich aber Paulus gar nicht, warum er dann trotzdem in Römer 1, Vers 1 schreibt, Paulus, Sklave Christi Jesu. Wenn doch Johannes 15, Vers 15, der Herr selber sagt, ich nenne euch jetzt nicht mehr Sklaven. Ihr dürft jetzt hineinschauen in meine Pläne. Paulus hat hineingeschaut in die Pläne, noch viel mehr als die Zwölfe und nennt sich nun trotzdem Sklave. Ihr Lieben, das sind zwei Ebenen. Eines hebt das andere nicht auf. Weil wir noch im Fleische sind und solange wir noch im Fleische sind, gibt es außer der intimen und innigen Beziehung, Herr, wir sind in dir und du in uns. Das hat nichts mit Knecht zu tun, das hat nichts mit Sklave zu tun, da ist eitel Liebe, keinerlei knechtische Furcht mehr, sagt Römer 8. Aber da wir noch im Fleische sind, gibt es außerdem auch noch die Beziehung im Dienste hier unten auf Erden und im Wandel im Alltag. Da ist er der Herr und wir sind die, die zu gehorchen haben. Das empfinde ich manchmal sogar eine Wohltat, dass ich mich besinnen darf auf diese Dienstbeziehung. Herr, du bist der Herr und was du nun willst, das mache ich. Es gibt ja nicht nur Erfreuliches im Reisedienst, es gibt auch mal Stressiges und es gibt auch mal Unliebsames und ich will jetzt nicht anfangen, die Orte zu qualifizieren, wo mir es am allerbesten gefällt und am zweitbesten und am drittbesten und am weniger gut gefällt. Das hängt schon mit der Fahrverbindung vielleicht zusammen und. Weidenau wäre sicher ziemlich ganz vorne, wenn nicht an erster Stelle. Ich weiß es nicht, ich will darüber nicht nachdenken. Es gibt auch Unliebsames und man ist auch manchmal müde. Und da kann ich nicht sagen, ach Herr Jesus, du bist ja mein lieber Freund, du hast sicher Verständnis dafür. Ich stehe zwar auf dem Plan, aber ich bleibe einfach zu Hause. Und du, der du alle Dinge lenkst und kennst, du kannst denen ja einen Bruder schenken. Du wirst das schon recht machen, danke, Amen, Halleluja. Nein, so geht es nicht. Sondern wenn unliebsame Dinge kommen im Alltag, dann heißt es, Herr, du bist der Herr, ich bin der Sklave, ich frag nicht lang hin und her, warum und wieso, ich mach das jetzt, Punkt, fertig, denn das ist dein Wille. Ich bin sogar dankbar, dass es diese Knechtsbeziehung gibt, da haben wir nicht lange hin und her zu denken, da tun wir, was er sagt. Auf der anderen Seite aber wissen wir um die innige Beziehung. Es gibt zwei Gottesmänner im alten Bunde schon, zu denen sagt der Herr, oder von denen sagt das Wort, der Herr verkehrte mit ihnen und redete mit ihnen, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Das war der Abraham und das war der Mose. Und das gilt auch für die Glieder des Leibes erst recht. Aber es würde uns im Fleische schlecht bekommen, wenn wir immer nur reden, mein lieber Freund Jesus, mein lieber Bruder Jesus. Jemand hat ein Buch geschrieben, Bruder Jesus. Der jüdische Religionsphilosoph Shalom ben Gurion, von dem ich gestern Abend schon sprach. Wir sollten aber davon nicht so reden. So ein Buch würde ich nie verfassen, Bruder Jesus. Wie soll einmal jede Zunge bekennen nach Philipper 2, 10 und 11? Mein lieber Freund und Bruder ist Jesus Christus, Herr ist Jesus Christus. Und Dr. Kahn als Judenchrist hat uns ja immer gesagt, wenn er in Deutschland lehrte, ihr Christen und Pietisten, die ihr so schön auf Duzfuß steht mit eurem lieben Heiland, das will ich euch ja gar nicht nehmen, das ist ja richtig, aber vergesst nicht auf der anderen Seite unsere jüdische Schau, er ist der König, er ist eine Majestät. Und da darfst du ruhig mal beim Beten auf die Knie gehen und nicht einfach nur immer sitzen bleiben. Er ist der Herr, er ist eine Majestät. Er ist auch unser lieber Heiland. Bitte, das will ich nicht nehmen. Und Dr. Kahn sagte, wir Juden haben wiederum von euch Christen zu lernen, die innige private Beziehung zum Herrn. Ja, die braucht es. Die sollen wir haben, die dürfen wir haben. Also es ist kein Widerspruch, Römer 1, Vers 1 und Johannes 15, Vers 15, kein Widerspruch. Nun machen wir weiter bei den Stellen, wo Paulus sagt, im Herrn. In Epheser 6, 21 ist die Rede von einem treuen Diener im Herrn. Das betrifft also den Dienst auf Erden. Und jene Ermahnungen von Kolosser 3, Vers 18 und Kolosser 3, Vers 20, die so gar nicht in unsere Zeit hineinzupassen scheinen, die schreiben auch nicht in Christo, da ist nämlich alles gleich vor Gott, sondern die sagen auch im Herrn, wenn es um Beziehungen der Unterordnung auf dieser Erde geht. Nein, da möchte ich nicht übersetzen wie die Elberfelder Unrevidierte. Da war ja nun mal wirklich eine Revision fällig in Kolosser 3, 18. Ihr Weiber seid unterwürfig. Ihr Frauen seid euren Männern untergeordnet. Fügt euch in eine gewisse Ordnung hinein, wie es sich geziemt in dem Herrn. Auch in Römer 13 ist ja dieses Wort im Blick auf die Obrigkeit bzw. Regierungsgewalt, steht das Wort ja auch von dem Untergeordnetsein, seid Untertan der Obrigkeit. Ich übersetze lieber Regierungsgewalt. Obrigkeit, da schwingt schon so was Gemütliches mit, aber die Regierungen sind nicht immer gemütlich. Regierungsvollmacht ist das einfach. Ordnet euch in die Regierungsvollmacht ein. Und ein Theologe, die Theologen bringen es ja manchmal fertig, an einem Bibelwort so lange herum zu interpretieren, bis sie ihm das Gegenteil von dem entlocken, was man normalerweise darin sieht. Ein Theologe hat zu Römer 13, Vers 1 geschrieben, ich soll dem Staat untergeordnet sein. Das kann auch bedeuten, dass ich ihm, wenn dieser Staat sich nicht richtig benimmt, kräftig widerstehe und kräftig widerspreche. Das gehört zum Untergeordnetsein. Ihr lieben Ehefrauen, nehmt zur Kenntnis. Ihr Lieben, ich versehe das mit einem Fragezeichen. Und doch gibt es allerdings beim Untergeordnetsein, beim sich hineinfügen in eine gewisse Ordnung, gibt es Grenzen. Sowohl beim totalitären Staat, siehe Hitler, als auch etwa bei einem ständig betrunkenen Ehemann. Da muss man ja nicht ständig machen, was der will. Also da gibt es irgendwo eindeutig Grenzen. Das ist allerdings wahr. Das dürfen wir nie mit Diktatur verwechseln. Kolosser 3, Vers 20 ist dann die Rede von den Kindern. Ihr Kindern, gehorchet euren Eltern, oh, sogar in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Da steht also Kolosser 3, Vers 18 und Kolosser 3, Vers 20 im Herrn, nicht in Christo. Nachher werden wir noch eine Stelle lesen, wo wir sehen, in Christo ist alles gleich vor Gott. Nun blicken wir uns noch ein wenig um. In der Fülle von Stellen bei Paulus, was gibt es denn alles in Christo? In Christo gibt es ewiges Leben, Römer 6, 23. In Christo, da gibt es die Liebe Gottes, Römer 8, 39. In Christo, das ist wie wenn du einen Raum betrittst. Einen Raum und siehst dich um, was gibt es hier in diesem Raum? In Christo, da betreten wir einen neuen Raum. In Christo, da betreten wir eine ganz neue Welt, die ist wirklich nicht von dieser Welt. Da gibt es ewiges Leben, wo gibt es denn das in dieser Welt? Da gibt es Liebe Gottes, wo gibt es denn die in dieser Welt? In der Wirtschaft, in der Politik oder wo, in der Wissenschaft, in der Kunst oder wie, wo gibt es ewiges Leben und wo gibt es Liebe Gottes in dieser Welt? Da sind wir froh, wenn wir noch ein bisschen natürliche Liebe und ein bisschen natürliche Höflichkeit und Freundlichkeit auch heute noch unter den natürlichen Menschen antreffen. Die Liebe Gottes gibt es in Christo Jesu. Ein ganz neuer Raum, eine ganz neue Welt. Römer 16, Vers 10, es gibt Bewährte in Christo. Und ich freue mich, wenn ich jährlich in etwa 35 Orte komme im Reisedienst, an manche Orte nur einmal, manche Orte wie Weidenau zweimal, dann freue ich mich über die Bewährten in Christo, dass ich hier und da weiß, um Brüder und Schwestern, auf die kann man sich verlassen, die sind da, die leisten einen Einsatz, die wollen nicht nur kritisieren und genießen, die tun auch was. Und wenn ich denke an eine ganz alte Schwester, weit über 80, wackelig, und wir denken, jedes Jahr werden wir sie noch mal wiedersehen. Sie leitet immer noch ihren Hauskreis und dann hört sie, ein Bruder kommt. Und dann setzt sie ihr Telefon in Bewegung und ruft ihre 20 Geschwister oder Ehepaare oder was es ist an. Der Bruder Schumacher kommt übermorgen, und dann ruft sie mich an. Du, Heinz, über was sprichst du überhaupt? Ja, über das und das. Und dann ruft sie nochmal ihre 20 Leute an. Gerade habe ich gehört, über was er spricht, also kommt und bringt noch andere mit. Das ist auch ein Einsatz, das ist auch eine Bewährte in Christo Jesu in irgendeiner süddeutschen Stadt. Es gibt Geheiligte in Christo Jesu, 1. Korinther 1, Vers 2. Es gibt aber auch Unmündige in Christo Jesu, 1. Korinther 3, Vers 1. Nicht jeder, der in Christo ist, ist deshalb ein perfekter, vollkommener, auch nicht ein erwachsener, gereifter. Jeder fängt zuerst an, wie im natürlichen Leben, als ein Unmündiger. So unterscheidet ja auch der erste Johannesbrief Kindlein, Jünglinge, Väter. Die Kinder wissen, mir sind meine Sünden vergeben. Gott ist mein lieber Vater geworden in Christo, darf nun Abba rufen, darf nun freudig ruhen. Jünglinge wissen, ich bin nicht auf dem Spielplatz, sondern auf dem Kampfplatz. Ich brauche Kraft, die bekomme ich durch das Wort und brauche die Waffenrüstung. Väter erkennen den, der von Anfang ist, und erkennen den, der am Anfang ist, der ist auch am Ende, erkennen den Plan Gottes. Interessieren sich für Gottes Wesen und Planung und nicht nur für ihre private Errettung. So gibt es auch laut Paulus Unmündige und Gereifte. Und was ist das Kennzeichen von Unmündigen? Ich war Einzelkind, ich habe das nie erlebt, aber normalerweise, wo mehrere Kinder sind, die streiten sich. Da gibt es ständig was zu streiten, und wenn die nie streiten, sind sie vielleicht nicht gesund. Bei Kleinkindern, da ist immer wieder was los. Und einer reizt den anderen und einer will seine Kräfte und seine Weisheit am anderen erproben. Auch Unmündige in Christo, die streiten gern und spalten gern. 1. Korinther 3, Vers 1 schreibt Paulus: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christo. Ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich, dass Paulus das fertigbringt, in einem Vers, in einem Satz die Begriffe miteinander zu verbinden. Unmündige in Christo, Fleischliche in Christo. Ja, kann es denn sowas geben? Fleischliche in Christo. Es gibt also offenbar fleischliche Christen und geistliche Christen. Ohne dass wir bitteschön jetzt anfangen wollten, einander zu sortieren. Brich den Stab höchstens über dich selber, aber nicht über die anderen. Es gibt aber Fleischliche in Christo und es gibt Geistliche in Christo. Der chinesische Christ und Schriftsteller Watchmané hat sich ja auch in seinen Schriften darüber ausgesprochen. Fleischliche Christen, was sind denn das für Menschen? Die sind in Christo, die haben diese Lebensbeziehung, die wollen auch im Herrn Jesus bleiben. Aber das Fleischliche ist bei ihnen noch sehr dominierend. Und jetzt müssen wir das Wort Fleisch bei Paulus richtig verstehen. Das ist ja nicht etwa bloß unser Körper, sondern Fleisch ist das ganze alte adamitische Wesen, der rebellische eigene Geist, die genusssüchtige Seele, der leidensscheue Körper, das gehört alles zu Fleisch. Und bei einem fleischlichen Christen, der weiß sich erlöst, der möchte auch mit dem Herrn Jesus gehen, aber ich, meiner, mir, mich, das wird sehr, sehr groß geschrieben. Meine Wehleidigkeiten, meine Empfindlichkeiten, nur ja nicht zu nahe treten, sonst könnte man dasjenige ja beleidigt haben und dann sieht man es lange nicht mehr wieder in der Versammlung. Es hat schließlich auch seine Ehre. Oh, nur kein schiefes Wort sagen, oh, nur keinen schiefen Blick und die Hand nicht zu sanft drücken und immer schön freundlich und höflich. Oh, es gibt Wehleidigkeiten. Was waren das für Zeiten, als ich noch Oberbürgermeister von Dresden war? Wehleidigkeit, Selbstbemitleidung, Genusssucht, Kritiksucht. Und da vergleicht man den einen mit dem anderen, der ist besser wie der und der ist anders wie der. Was sagt Paulus den Korinthern? Da gibt es bei euch eine Richtung in Korinth, die sagt, ich bin des Paulus. Das waren die, die haben geschwärmt für Paulus. Bei Paulus, da kommst du in kommende Äonen hinein. Ach, was sagten die anderen? Der interessiert mich gar nicht. Wenn Apollos kommt mit seiner geschliffenen griechischen Rhetorik, dann komme ich in die Stunde. Von Paulus halte ich gar nichts. Und eine dritte Richtung bildete sich heraus, die sagte, wir kommen nur, wenn Petrus kommt. Das ist doch der Mann, der hat die Schlüssel des Himmelreichs und doch nicht Apollos oder Paulus. Und eine vierte Gruppe gab es nachher noch, die wollte ganz schlau sein und nannte sich nach Christus. So, jetzt hatte man schließlich vier Gruppierungen und Parteien. Paulus Partei, Apollos Partei, Petrus Partei, Christus Partei. Und Paulus sagt, ihr seid fleischlich. So Schuhmacher-Fan, ach was. Und dann hatte sie aber einen bestimmten Wunsch an mich. Bringen Sie in Gnade und Herrlichkeit bitte in der nächsten Nummer das, was ich Ihnen hier schicke, gegen die Tierquälerei. Es muss was über den Tierschutz kommen heutzutage. Und ich war nicht ihrer Meinung. Gnade und Herrlichkeit ist keine Zeitschrift für Tierschutz. Es kommen ständig Leute, die wollen was veröffentlicht haben. Das kann ich nicht immer machen. Und habe gesagt, die eigentlichen Tierquäler werden auch kaum in den Reihen unserer Leser zu suchen sein. Kommt ein Brief, ich bin sehr maßlos enttäuscht von Ihnen, Ihr trauriger Ex-Schuhmacher-Fan. Ja, nein, in der Gemeinde Gottes, da haben wir es nicht zu tun mit Fans, ich verzichte dankend. Und wir haben es nicht zu tun mit Stars, sondern die Brüder haben einen Dienst empfangen und den sollen sie in Treue tun. Also bitte erkennen wir wenigstens mal, das ist fleischlich, das ist nichts wie Fleisch. Wenn wir anfangen, ja der, aber der, nein, ich bin ganz für den, nein, ich bin ganz entzückt, nein, ich schwärme. Und dann wieder, mit dem will ich gar nichts zu tun haben und in der Gemeinde ist gar nichts los. Das alles, diese Vergleiche, dieses Streiten, dieses Spalten, Fleisch, Fleisch, frommes Fleisch. Ihr Lieben, wir sollen zu Geistlichen in Christo werden. Da ist dann das Geistliche dominierend geworden. Da sind die Maßstäbe Gottes dominierend. Nicht mehr dieses eigensüchtige, ichhaft gebundene Wesen. Da macht's mir gar nicht mehr viel aus, ob nun der eine mich beachtet oder mal weniger beachtet. Ach was, ich habe ihn in Christo trotzdem lieb, auch wenn er mir im Fleisch vielleicht unsympathisch ist. Das ist der geistliche Christ. Geistliche sollen wir werden in Christo. Erwachsene, wie Paulus dann an einer anderen Stelle sagt. Kolosser 1, 28 und 29, da spricht er nun von den Vollkommenen in Christo, den Gereiften, den Erwachsenen. Und das bedeutet Kampf. Ohne Kampf kommt man da nicht hin. Kolosser 1, 28, den wir verkündigen, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden Einzelnen, Einzelseelsorge, nicht Massenarbeit, und jeden Menschen lehren, jeden Einzelnen, in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen, jeden Einzelnen vollkommen in Christo darstellen. Und vollkommen bedeutet hier nicht sündlos, sondern erwachsen, gereift, geistesmensch, geistlicher in Christo, nicht mehr ein fleischlicher in Christo. Das alles gibt es in Christo. Es gibt Gnade in Christo. 1. Korinther 1, Vers 4. Es gibt geistliche Zeugungen in Christo. Paulus hat die Korinther Gemeinde durchs Wort und den Geist ins geistliche Leben gezeugt. 1. Korinther 4, Vers 15. Und den Onesimus zeugte er in den Banden, als er ihm im Gefängnis begegnete. Philemon 10. Es gibt Entschlafene in Christo. 1. Korinther 15, Vers 18, es gibt Tote in Christo, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, Tote, Entschlafene, Abgeschiedene, die gleichwohl auch weiterhin sich befinden in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus, wenn auch vorerst in einem Wartestand bis zur Auferstehung, solange sie den neuen Leib nicht haben. Und solange sie nicht durch Auferstehung den Geistleib bekommen haben, da müssen wir uns hüten, in diesem Zwischenzustand allzu viel schon an Herrlichkeit und Glorie und so weiter hineinzulegen, denn die Schrift ist da sehr keusch und sparsam. Ich persönlich glaube und habe die Haltung, dass ich mich gar nicht so sehr interessiere für alle möglichen Bücher, die mögen ja erbaulich nützlich sein, ich weiß es nicht, Szenen aus dem Geisterreich, sicher von Jung Stilling, war glaube ich hier von euch aus dem Siegerland, will nicht gegen ihn reden im Siegerland. Das mag ja auch nützlich sein und er war sicher ein gesegneter Gottesmann, aber ich halte mich lieber an hundertprozentig sichere Fakten, als dass ich irgendwas darüber lese, wie jemand an goldenen Gestaden im Jenseits seiner früheren Frau wieder begegnet oder sich an das und jenes erinnert. Ich brauche das nicht, mich interessiert es nicht, es ist kein fester Boden. Ich habe das Buch zu Hause stehen, Szenen im Geisterreich. Vielleicht schaue ich in 20 Jahren mal rein, wenn ich noch lebe, aber wahrscheinlich nicht. Denn mir genügt es, was ich in der Schrift gefunden habe und was ich mir neulich noch einmal in einer Nacht auf einen Zettel geschrieben habe. Die durch Jesum Entschlafenen, 1. Thessalonicher 4. Die Toten, die im Herrn sterben, Offenbarung 14. Die dem Herrn sterben, Römer 14. Die Toten in Christo, 1. Thessalonicher 4. Die Entschlafenen in Christo, 1. Korinther 15, die des Herrn sind, auch im Tode, Römer 14, die unter seiner Herrschaft sind, denn er ist der Herr der Lebenden und Toten, Römer 14. Und dann noch das wunderbare Wort irgendwo in Lukas, ihm leben sie alle. Wunderbar, wie Jesus dort im Lukas-Evangelium, ich glaube Lukas 20 oder wo steht es, argumentiert. Da sagt der Herr Jesus, dass Gott genannt wird in der Schrift, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Ihm leben sie alle. Also aus der Tatsache, dass Gott sich mit diesem Namen nennt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, da folgert der Herr Jesus kühn, also leben die. Denn der Gott, mein Gott und Vater, der nennt sich nicht nach Toten. Und so ist er der Gott eines Professor Ströder, der aber jetzt nicht mehr Professor ist, des Bruder Ströder, der Gott des Karl Geier, der Gott des Adolf Heller, der Gott des Robert Schad, des Willis Schirmer, Karl Merz und wie alle die Brüder, die uns voraufgegangen sind, heißen. Ihm leben sie alle, er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Dem Herrn sterben, im Herrn sterben, durch Jesum Entschlafene, des Herrn seiend. Und ihm leben sie alle. Das langt mir, da brauche ich keine Märchen, Legenden, Ausschmückungen und erbaulichen Geschichtchen, was es da alles geben mag an Begegnungen, an goldenen Gestaden. Das entzückt das Herz fleischlicher Christen, die ebenso auf Emotionen und schöne Geschichtchen aus sind. Lassen Sie mich das mal ganz hart feststellen. Und nun weiter. Was gibt es noch alles in Christo in kurzer Zusammenfassung? Freiheit in Christo vom Gesetz. Galater 2, Vers 4. Glaube in Christo, Galater 3, 26. Und das Neue Testament unterscheidet zwischen dem Glauben an Christus oder hin zu Christus. Da gibt es die griechischen Pronomina eis oder pros, hin zu ihm, in ihn hinein, oder Glaube en, in Christo. Zunächst, der Mensch, der zu Jesus kommt, glaubt an ihn. Er glaubt an ihn, er kommt hin zu ihm und bewegt sich mit seinem Glauben und Vertrauen auf den Herrn hin, bis er nun bei ihm und in ihm ist. Und wenn er nun Gottes Kind geworden ist und Eigentum des Herrn Jesu, dann ist er in ihm und dann kann er in Christo glauben. Das ist noch eine bessere Stufe als nur an ihn glauben. Ja, die Schrift spricht ja an einigen Stellen vom Glauben Christi Jesu, der dann unser Glaube wird. In Christo gibt es Wachstum, Epheser 2, 21. In Christo gibt es Zuversicht, Epheser 3, Vers 12. Im Herrn gibt es Stärke, Epheser 6, Vers 10. Jetzt sind wir wieder im Herrn. Da brauchen wir Stärke und Kraft hier unten in dem Kampf des Glaubens. In Christo gibt es eine neue Gesinnung, Philipper 2, Vers 5. Die ist in der Welt nicht zu haben. Die sollte es in unserer Mitte geben. Da hat die Zukunft schon begonnen. Da ist diese neue Gesinnung möglich wenigstens. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Und wenn wir auch in Christo Jesu sind, in diesem wunderbaren Lebensraum, dann haben wir ja Zugang zu dieser Gesinnung. Was gibt es noch? Philipper 3, Vers 1. Es gibt Freude im Herrn. Übrigens, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, nicht nur in Christo, sondern auch mitten in der Mühe des Alltags hier unten auf Erden. Freude im Herrn und ein Feststehen im Herrn. Philipper 4, Vers 1. Ich habe versprochen, ich wollte auch noch eine Stelle bringen, die uns sagt, in Christo ist alles gleich. Galater 3, 28. Eine Stelle, die in der heutigen Zeit manchem Missbrauch unterliegt. Bis hinein in Gesellschaft und Politik wird diese Stelle viel, viel herangezogen. Und da wird immer wieder gesagt, alles ist gleich. Und derjenige denkt gut christlich, für den möglichst alles eins ist. Da gibt es keine Unterschiede zwischen Völkern und Rassen und da darf es keinerlei Unterschiedlichkeit geben. Alles eins, alles eins. Und auch in Ehe, Familie, alles gleich und alles eins. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, alle Unterschiede müssen verwischen, alles eins. Und da wird dann oft herangezogen, Galater 3, 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Weib, denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Ja, in der Stellung vor Gott in Christo, als Empfänger seiner Gnade, seines Geistes, seiner Liebe, seines Reichtums, da ist alles gleich vor Gott. Ob Mann oder Frau macht überhaupt keinen Unterschied. Niemand ist benachteiligt, wenn wir empfangen vor Gott stehen, wenn er sich uns mitteilt in dieser innigen Liebesbeziehung in Christo Jesu, ob Straßenfeger oder Professor mit 3 Doktortiteln hinten dran, ob Frau oder Mann, ob Kind, ob 6 oder 3 oder 81 Jahre, wir alle sind gleich vor Gott, wenn wir nur in Christo Seiende sind. Aber ihr Lieben, das bedeutet doch nie und nimmer, dass wir diese Gleichmacherei und Gleichsetzerei jetzt aufs Irdische übertragen dürften. In Christo vor Gott ist es da, jawohl. Aber nicht auf Erden, man braucht ja nur mal in den Nahen Osten zu reisen, wenn man etwa der Meinung sei, alle Rassen und Völker, alles eins, alles gleich. Fahr mal nach Jordanien, Syrien oder Israel, Ägypten und versuche dich da überall frei zu bewegen, da wirst du sehr rasch dahinter kommen, dass es Unterschied ist, ob man Palästinenser ist oder Araber oder Schiit oder Sunnit oder Israeli oder Ägypter oder Russe oder Amerikaner. Das ist eben nicht alles gleich im Wandel auf Erden und die geschlechtlichen Unterschiede und Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Staat und die, die untertan sein sollen, das alles gibt es in dieser Welt und das wischen wir nicht weg. Das wäre ein Missverständnis und Missbrauch. Deshalb ist mir diese Unterscheidung neu wichtig geworden. Wie gesagt, es ist nicht meine Entdeckung. Wille Schirmacher hat oft darüber gesprochen. Stellung in Christo, Wandel im Herrn, zwei verschiedene Ebenen. Ich komme langsam zum Schluss. Ich möchte aber noch auf zwei Dinge hinweisen. An manchen Stellen sagt Paulus nicht in Christus, sondern in dem Christus. Und das hat auch seine besondere Bedeutung. In dem Christus. Denn der Ausdruck der Christus, der kann und bedeutet bei einigen Stellen bei Paulus Haupt und Glieder, die gesamte Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, also auch der Christus. Ein Ehrenname für die Gemeinde Gottes. Auch Kolosser 1. Korinther 1, Vers 13, wo Paulus fragt, ist denn der Christus zerteilt? Wolfgang Jugel hat darüber ein Büchlein geschrieben. Ist denn der Christus zerteilt? Da bedeutet natürlich der Christus nicht nur das Haupt, sondern auch die Glieder. Wir alle gehören zu dem wunderbaren Organismus, die wir dem Herrn wirklich gehören, ihm durch Glauben des Herzens verbunden wurden. Zu diesem wunderbaren Organismus, der genannt wird, der Christus. Behalten wir das bitte im Ohr, wenn ich jetzt zwei Stellen lese von Paulus. 1. Korinther 15, 22. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Bei diesen großen Lebendigmachungsaufgaben in kommenden Äonen ist nicht nur das Haupt aktiv, sondern Haupt und Glieder, der gesamte Christus vollführt doch diese Zukunftsaufgaben. Und so auch Epheser 1, Vers 10. In dem Christus, heißt es auch da, dass Gott sich vorgesetzt hat, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammenzubringen, in dem Christus. Und jetzt zum Schluss noch Kolosser 2, 9 und 10. Kolosser 2, 9 und 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In unserem Herrn Jesus Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Wie Stravinsky es in einem Liede besingt, in ihm wohnt die Fülle Gottes und verlende dich im Sohn. Nein, in einem anderen Liede kommt, sehnst du dich wohl nach der Fülle. In ihm wohnt die Fülle Gottes. Aber auch Stravinsky hat das stark in seinen Liedern betont. In Christo wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibesmäßig, leibhaft. Was immer zum Wesen Gottes gehört, seine Heiligkeit, Gerechtigkeit, zutiefst seine Liebe, seine Weisheit, sein Erbarmen, alles das ist in Christo füllemäßig und leibhaft sichtbar geworden. Das allein wäre schon wunderbar, aber für uns geht's noch einmal wunderbar weiter. Kolosser 2, Vers 10. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht. Ihr seid vollendet, ihr seid erfüllt in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. In ihm sind wir zur Fülle gebracht, wie die Fußnote der alten Elberfelder Bibel hier sagt, die ich vor mir habe. Ihr seid zur Fülle gebracht, ihr seid erfüllt in ihm. Dann müsste es ja eigentlich vorbei sein mit dem Armsünder-Christentum, wo es von einem Fallen und Wiederaufstehen zum nächsten Fallen und Wiederaufstehen geht, obwohl es ja köstlich ist, dass man wieder aufstehen darf. Aber der Herr hat mehr mit uns vor, leben aus der Fülle, schöpfen aus der Fülle und diese Fülle haben wir in ihm. Und ich hoffe, wir haben ein wenig Appetit bekommen, in dieser Stunde wirklich im Geiste einzutreten, nicht nur heute Morgen, sondern auch künftighin in unserem Leben, einzutreten in diesen wunderbaren Raum, in dieses Haus, in diesen Bereich neuen Lebens und neuer Lebensmöglichkeiten, welcher heißt in Christo. Amen.
Alle zufrieden, dann auch ich. Wir haben das Thema schon gehört. Ein Thema, das man selten hört oder gar nicht. Drei verschiedene Evangelien. Und dass wir gleich zu Anfang ruhig werden können unter diesem Thema, gibt uns die Bezeichnung des ersten Evangeliums die Antwort. Dieses Evangelium nennt Gott durch den Heiligen Geist das Evangelium der Zeitalter, das äonische Evangelium. Das finden wir in Offenbarung 14. Offenbarung 14. Kurz bevor die letzten 3,5 Jahre Ausgießen der Zornschalen erfolgt, kann unser Gott nicht anders, als in seiner Treue als Schöpfer gegenüber allen seinen Geschöpfen, zu dem Zeitpunkt gegenüber allen dann lebenden Menschen, die in der Masse betrachtet, alle gesetzlos und gottlos und wieder göttlich geworden sind, eine letzte Warnung aussprechen, eine letzte Zeitorientierung aussprechen lassen, so umfassend, dass es auf der Erde keinen einzigen Menschen mehr geben wird, der dieses Evangelium der Zeitalter, dieses äonische Evangelium nicht hört. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Ich lese das ja hier in diesem prächtigen Versammlungssaal nicht zum ersten Mal. Und wir alle auch nicht. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte. Da haben wir wieder unsere treue Elberfelder Übersetzung, die wenigstens unter G uns in die Fußnote verweist, eigentlich Evangelium der Zeitalter, das äonische Evangelium. Das ewige Evangelium dürfen wir soweit stehen lassen, als dies Evangelium gilt nun von der Schöpfung Gottes an, solange als es noch Äonenzeitalter und Geschöpfe gibt, die vor dem Abschluss der Äonen, bevor diese Ordnung Gottes zeitlich aufhört, noch leben werden. Der hatte das äonische Evangelium und das Evangelium der Zeitalter. Wie wir sehen werden, zweiter Zeuge dann im Alten Testament, das Evangelium aller Zeitalter. Um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und nur unsere Erde hat Gott den Menschen als Wohnort zugeteilt. Nur den Menschen. Und den Menschen nur die Erde. Sodass es alle hören, die auf der Erde ansässig sind und jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk. Es ist ja heute unter uns Menschen schon so weit. Einer spricht und alle können ihn hören und noch sehen, wenn sie wollen. Es ist noch nicht lange her, hat man solche Bibelworte mitleidig, achselzuckend quittiert. Indem er mit lauter Stimme sprach, jetzt kommt der Inhalt dieses Evangeliums, fürchtet Gott und gebet ihm Ehre. Begründung, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Ah. Wer weiß es zu diesem Zeitpunkt, dass die Stunde gekommen ist, nicht nur der Tag und das Jahr. Eine ganze gottlose Menschheit weiß es jetzt. Aber erst unmittelbar bevor diese letzte Stunde göttlicher Prägung, zweite dreieinhalb Jahre, Ausgießen der Zornschalen gekommen ist oder anbricht, anbrechen wird. Fürchtet Gott, Gottesfurcht, und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Zweitens, und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat, und das Meer und die Wasserquellen. Was steht in diesem Evangelium da von Golgatha, von Jesus Christus, von einer Versöhnung der Welt, von der Errettung und so weiter? Das ist das Evangelium, dass Gott als Schöpfer in seiner Treue gegenüber jedem Geschöpf laufen ließ, lässt und laufen lassen wird, solange es Zeitalter gibt. Das wunderbare Wort im Alten Testament: Das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein, spricht Gott. Buch Hiob. Wunderbar. Das Werk meiner Hände. Paulus darf hier mit seinem zweischneidigen Schwert, noch schärfer als ein solches, so weit gehen, dass er Menschen, das Wort geht unter dem Titel, wer bist du, o Mensch? Da spricht er die ganze Menschheit an, in Römer 2. Wer bist du, o Mensch? So und so und so und so. Du häufst dir selbst Zorn an, auf den Tag des Zorns, durch die Unbußfertigkeit deines Herzens. Und fährt weiter. Während Gott den Menschen, die Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit suchen nur, denen gibt er äonisches Leben, auf Deutsch ewiges Leben. Ja, liebe Geschwister, wozu haben wir uns dann bekehrt? Wenn es schon mit Suchen ausreicht? Ja, das ist unser Gott. Ich wiederhole, das heißt, was ich früher hier schon nicht nur einmal bezeugen durfte und musste. Ich wurde belehrt, und nicht wenige von uns auch, niemand kommt zu Gott als nur durch Jesus Christus. Fanden das in Ordnung? Falsch. Ja, was ist denn richtig? Hört Gott auch den schwärzesten Raben schreien? Antwort: Ja. Erbarmt er sich sogar seines Viehs? Antwort: Ja, Gott. Noch einmal: Das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Hier redet Gott als Schöpfer. Und als Schöpfer kann er sich keinem einzigen seiner Geschöpfe gegenüber verleugnen: Ich bin nicht dein Schöpfer. Und wenn irgendein Geschöpf sich an ihn wendet und ihn anruft, dann hört er und neigt sich zu ihm. Gott als Schöpfer, wie heißt dann die Wahrheit? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, den Sohn. Ist das ein Unterschied? Ist das kein Unterschied? Liebe Geschwister, das sind die kleinen, feinen, weichen Stellungen. Im Gehorsam des Glaubens, ob wir unsere Bibel lesen, wie wir sonst ein Buch der Weltliteratur lesen, dann wollen wir gar nicht erwarten, dass Gott uns da etwas übermittelt, etwas schenkt an Erkenntnis. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, den Sohn. Wer zu Gott Vater sagen kann, im Geist und in der Wahrheit, was ist da passiert, was ist da geschehen? Der ist aus Gott gezeugt und aus Gott geboren, in einem Augenblick, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, nicht nur in der Kraft, ich wiederhole jetzt so, eines äonischen Lebens. um das zu verstehen, ist der Hinweis gut dazu geeignet, Adam und Eva besaßen vor dem Fall nur äonisches Leben. Die hatten noch nicht das Leben, das in Christo Jesu ist. Die waren noch nicht aus Geist und Wasser gezeugt und geboren. Die hatten ein Leben, das sie befähigt hat und hätte, während dem Ablauf aller Zeitalter zu leben in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Und nach Abschluss der Zeitalter wäre der Zeitpunkt gekommen, wo Gott sie dann weitergeführt hätte. Wer äonisches Leben empfängt heute durch den Glauben an Jesus Christus oder indem er auf die Suche geht nach drei Stücken, die Gott in unser Herz gelegt hat. Denn Gott hat die Ewigkeit.